Deutschlandfunk, Kultur heute.
Beginnen wollen wir mit einer Ernst-Barlach-Ausstellung im Albertinum in Dresden. Aus dem Jahr, in dem er den singenden, sitzenden Mann, das war 1928, mit verschlossenen, vielleicht sogar blinden Augen in Bronze goss, da ist auch sein Selbstbildnis als finster, skeptisch dreinschauender Bartträger. Eine Kohle, vielleicht auch Kreidezeichnung. Zeichner, Schriftsteller, Bildhauer, 1870 in Wedel geboren. Vor dem Ersten Weltkrieg und erst recht danach steht die menschliche Existenz im Mittelpunkt seines bildhauerischen Schaffens. Überlebende sind das, keine Helden. Geschlossene Gesichter, hockende oder fliegende Menschen mit geschwungenen, faltenreichen Gewändern, bei uns auch in der Bundesrepublik sehr beliebt gewesen. Carsten Probst, was ist das bitte in Dresden für eine Ausstellung über Barlach? Ist das noch deutsche Andachtskunst?
Ja, das liegt auf den ersten Blick natürlich erst einmal nahe. Wenn man, so wie ich, in Norddeutschland, in Nordwestdeutschland sozialisiert wurde, dann war Barlach natürlich irgendwie so diese Figur, die uns noch einmal wachgerufen hat, dass es da noch die aufrechten Friedenskünstler gab in Norddeutschland, die auch den Nationalsozialismus irgendwie doch innerlich überwunden zu haben schienen. In Ostdeutschland, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Wahl dieses Ausstellungsortes jetzt, sieht die Rezeptionsgeschichte ein bisschen anders aus. Anfänglich gehörte Barlach in der frühen DDR natürlich auch zu den Künstlern der Moderne, die man als Formalisten bezeichnete, aber dann gab es da Bertolt Brecht, der also eine Ode geradezu an ihn schrieb, 1951 ihn für seinen Humanismus pries, für sein Engagement für die ärmsten Benachteiligten, als Friedensbotschafter, der sogar marxistisch gedeutet werden konnte. Schönheit ohne Beschönigung, Lebenskraft ohne Brutalität, so wird Brecht hier in der Ausstellung zitiert. Also, soweit ich höre, ist er in Ostdeutschland nach wie vor außerordentlich beliebt. Also die Ausstellung könnte fast in Dresden ein kleiner Blockbuster werden, natürlich mit Corona-Beschränkungen. Aber es gibt auch einen biografischen Dresden-Bezug, weil er hier eben an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste zwischen 1891 und 94 sein künstlerisches Handwerk gelernt hat, wesentlich im Stil des Naturalismus.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Es fällt auch auf, dass bei Barlach, dem Bildhauer, die menschliche Existenz im Mittelpunkt steht, aber weniger Rodin, also weniger der Elan, der vitalistische Elan, als eher so russische Moderne. Also ich denke da eher an Lipschitz oder Rodchenko oder ähnliche. Warum nicht Italien oder Frankreich?
Da war er ja überall. Also nur seine Italienreise und auch sein Paris-Aufenthalt haben ihn irgendwie nicht besonders inspiriert. Das wird in dieser Ausstellung auch nochmal hervorgehoben. Also in Italien konnte er mit diesem südlichen Licht nicht viel anfangen. In Paris genoss er zwar das Leben als Bohemian, aber von Rodin oder Majol oder den ganzen großen Bildhauern hielt er sich ziemlich fern. Also bezeichnete es auch irgendwie als künstlerisch unfruchtbar. Also insofern Russland 1906, das hat er so als seinen Wendepunkt bezeichnet. Warum? Wahrscheinlich wegen dieser Erdenschwere, der vergeistigten Ärmlichkeit des bäuerlichen Lebens. Das machte den Unterschied für ihn.
Interessant. Im Güstrower Dom hängt ganz berühmt der Schwebende von 1927 unter der Decke als Mahnmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Wie kam er überhaupt auf die Holzbildhauerei? Sie haben schon gerade gesagt, die andere Moderne hat ihn nicht so interessiert. Holz reflektiert nicht groß, ist schwer, ist ein mächtiger Klotz, lädt zur Kontemplation ein. Warum Holz?
Ja, das ist interessant, Herr Köhler, weil die Ausstellung das auch mal nochmal im großen Zusammenhang seines Lebens nochmal neu erzählt. Das erfährt man natürlich auch beispielsweise im Barlach-Museum, das mit dieser Ausstellung ja stark zusammengearbeitet hat und die ganzen 30 Holzskulpturen geliefert hat. Das erfährt man da auch, aber hier geht es eben doch noch einmal um den Kontext. Carsten Müller, der Direktor des Barlach-Museums, bezeichnete es zum Beispiel als klare Kante Bildhauerei, eine Suche nach so eigenem künstlerischen Material. Barlach wollte sich absetzen von diesem Kunsthandwerklichen, denn er hatte kurz zuvor noch im Stil des Jugendstils Keramikvasen gemacht. Und dann dieses Erweckungserlebnis Russland, das führte ihn eben zu dieser Einfachheit zurück. Holz galt als unakademisch. Diese typischen gedehnten Formen, die man ja von seinen Barlachengeln und so kennt und diese Figuren mit den Überwürfen und so, das folgt eben so in eigentlich der Wirklichkeit der Strukturen des Materials. Er arbeitet manchmal auch gezielt dagegen und er entdeckt sozusagen da sein ganzes ganz eigenen Zugriff. Und hier sind eben diese ganzen bekannten Figuren zu sehen, also vom Sterndeuter bis hin zu den berühmten Kriegsdenkmalen.
Wir müssen noch abschließend etwas rasch klären. 1937 wird der Schwebende als entartete Kunst entfernt. 1934 hatte Barlach aber den Aufruf der Kulturschaffenden, also einen pronarzistischen Aufruf, unterschrieben. Haben wir einen zweiten Fall Emil Nolde?
Das glaube ich nicht, auch wenn das jetzt ein bisschen von einer Biografie nahegelegt wird. Es gibt bei Barlach einfach signifikante Unterschiede zu Nolde. Im Gegensatz zu ihm ist er einfach kein Eiferer, kein überzeugter Nazi, natürlich auch vielleicht kein überzeugter Widerständler, aber ohne hier irgendetwas, Herr Köhler, verharmlosen zu wollen, offenen Antisemitismus wie bei Nolde, Rassismus, Äußerungen zu Untermenschentum suchen sie bei Barlach bis zu seinem Tod 1938 vergeblich.
Carsten Probst über eine Ausstellung Ernst Barlach zu sehen im Albertinum in Dresden. Danke für diese umfangreichen Auskünfte.